Hallo und herzlich willkommen zu Niere to go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenschein
und Daniela Leuko,
Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum in Villingen-Schwenningen. Heute zu Gast bei uns ist Professor Oliver Groß, Oberarzt an der Uniklinik in Göttingen. Er interessiert sich für eine ganz spezielle genetische Erkrankung, das Alport-Syndrom. Aus seiner Feder stammt auch die Early Protect Alport-Studie, die weltweit erste Therapiestudie zur Behandlung des Alport-Syndroms bei Kindern und Jugendlichen, die ihm internationales Renommee gebracht hat. Dieser typisch nephrologischen, seltenen Erkrankung, die eins von 5000 Kindern trifft und unbehandelt oft schon in jungen Jahren zur Dialysepflichtigkeit führt, wollen wir uns heute widmen. Hallo und herzlich willkommen, Professor Oliver Groß. Stellen Sie sich doch bitte unseren Zuhörerinnen einmal vor.
Hallo, ja, auch herzlich willkommen bei diesem Podcast. Mein Name ist Oliver Groß, ich bin Oberarzt an der Universitätsmedizin in Göttingen und da zuständig für Normalstationen und für eine große Ambulanzsprechstunde, die logischerweise den Schwerpunkt genetische Nierenerkrankungen hat. Und damit leite ich auch die präklinische und klinische Therapieforschung beim Alport-Syndrom Typ 4 Kollagenerkrankungen vom Tiermodell bis selbst entworfenen klinischen Studien. Und bei der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie leite ich die Kommission Genetik und seltene Nierenerkrankungen seit ein paar Jahren. Ich bin praktisch in die Nephrologie gerutscht, so halb bewusst, halb durch Zufall. Ich hatte mich erfolgreich in Erlangen beworben bei Professor Sterzl als AIP und stand da auf der Warteliste. Und dort hat mich dann der damals leitende Oberarzt Manfred Weber quasi runtergepflückt. Professor Weber suchte einen begeisterungsfähigen Forscher auf eine DFG-Stelle. Dieser Forscher sollte eine genetische Grundausbildung haben, was ich habe. Und so war das praktisch ein glücklicher Zufall, also so eine Win-Win-Situation. Ich bekam für 12 Monate mit den Kolleginnen vor Ort einen super Einstieg in die Welt des Alport-Syndroms. Danach hatte ich eine sichere Stelle in Köln-Merheim, ein Klinikum der Maximalversorgung, Halb-Uniklinik in Köln. Und da bin ich eben Ende 1996 samt Labor hingezogen. Und so bekam mein Chef, damaliger Chef, der Manfred Weber, einen jungen Arzt und Wissenschaftler, den das Thema Alport-Syndrom seitdem nicht mehr loslässt.
Ja, super spannend. Das heißt, genau genommen, unsere Wege haben sich unbewusst auch mal ganz kurz, nicht wirklich gekreuzt. Du warst weg, als ich schon in Erlangen-Nürnberg angefangen habe. Aber das ist doch auch mal ein spannender Weg, in die Nephrologie zu gelangen, muss man sagen, ganz früh in der Karriere da in die Forschung zu gehen. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen auch nochmal erzählen, das ging in Köln-Merheim los. Wie bist du weitergekommen? Du bist ja heute jetzt in Göttingen. War sozusagen Manfred Weber dann auch für dich der Mentor, der dir den Weg da in die Richtung gebahnt hat? Oder gab es da noch andere Leute, wo du sagen würdest, die waren doch auch noch ganz schön wesentlich im Laufe deiner Karriere?
Also Manfred Weber ist und bleibt ein Mentor, der mir früh beigebracht hat, dass man praktisch sich auf eine Sache Inbrunst konzentrieren muss. Letztlich habe ich mich auch in Köln praktisch vom städtischen Klinikum kommen habilitiert. Dann war aber irgendwann klar, dass wenn man wirklich Richtung klinische Interventionsforschung gehen möchte, dann doch den Weg zurück an die Uniklinik gehen sollte. Und da hatte ich mit Frank Strutz einen sehr netten Kontakt in Göttingen, den ich damals über die junge Niere kennengelernt habe, über die Miriam Barners euch ja schon berichtet hat. Also das war praktisch mein Kontakt nach Göttingen. Göttingen ist bekannt für die Nierenfibroseforschung und damit Alport als Modellerkrankung für eine chronische Nierenfibrose war dann der Weg nach Göttingen geebnet.
Und jetzt sind Sie zwar sehr früh in Kontakt mit der Forschung gekommen, aber aus welcher Überzeugung heraus sind Sie Arzt geworden oder haben das Medizinstudium angetreten? Was hat Sie an dem Beruf davor so gereizt?
Ja, ich glaube, wie manchen von uns, also ich hatte in der Schule einfach keine Spezialbegabung. Ich habe mich nicht direkt für eine Naturwissenschaft so begeistern können, dass ich da direkt reingerutscht wäre. Ich hätte, glaube ich, ganz gerne Architektur gemacht, aber letztlich bin ich so breit aufgestellt und habe ein hohes Durchhaltevermögen, wenn ich von irgendwas überzeugt bin, sodass es dann doch der Arztberuf wurde. Und ich glaube schon, dass der Arztberuf letztlich so breit aufgestellt ist wie kaum ein anderer Beruf. Also die Kombination an Lehre, Wissenschaft und Klinik, was ich ja mache, es mag an der Uniklinik manchmal ein Minenfeld sein, aber doch sehr viel häufiger auch eine echte Bereicherung.
Und am Ende, wenn du jetzt so im Moment zurückguckst, würdest du sagen, deine Erwartungen an das, was du im Berufsleben hattest und dir vorgenommen hast, hat sich das erfüllt? Und vielleicht auch nochmal der Aspekt, was ist das, was dir ganz besonders Spaß macht im Alltag?
Ja, das ist natürlich immer schwierig, so retrospektiv, so 30, 25 Jahre später zu sagen. Also man verklärt einiges aus seiner Anfangszeit, gerade aus dem Studium, und sagt dann, ja, es war doch toll und hat dir nicht geschadet. Also ich glaube schon, dass gerade so am städtischen Klinikum die vielen Nachtdienste und so manch ein 24-Stunden-Dienst, die taten ja eigentlich trotzdem weh, auch wenn man viel dabei lernt. Aber ich hatte dann in Köln mit netten Kontakten zur Biochemie dann doch auch die Chance, einfach nach dem Nachtdienst nochmal im Tierstall nach den Mäusen zu schauen. Also man kann auch alles als Bereicherung sehen. Und das, was mich tatsächlich heute besonders glücklich macht, ist diese klinisch orientierte Arbeit. Also ich mache keine Grundlagenforschung, die sich nicht irgendwo zum Nutzen des Patienten wirklich einsetzen lässt. Und damit kriegt man einfach die junge Arztgeneration und Doktorandin begeistert. Ich liebe es, Patienten zu beraten in meiner Ambulanz und online. Und noch mehr liebe ich wahrscheinlich so Teaching Classes für junge Ärztinnen. Da kann ich einfach meine Überzeugung, mein Wissen und auch, glaube ich, wirklich gute klinische Daten für die Frühprävention bei Nierenerkrankungen wirklich einbringen und bilde mir ein und hoffe, so da auch dann wirklich die Behandlung von den jungen Patienten zu verbessern.
Sie sind ja jetzt schon darauf eingegangen, wie Sie die Motivation an die nächste Generation weitergeben. Wie machen Sie das konkret? Wie versuchen Sie, die jungen KollegInnen da zu packen und zu begeistern für unser Fachgebiet?
Ja, ich glaube, so auf erster Linie versucht man sich dann doch immer daran zu erinnern, was einen selber als Arzt gepackt hat, als junger Arzt gepackt hat und was einen begeistern und motivieren kann. Und noch mehr vielleicht an die Stimmungskiller, was man so unbedingt vermeiden muss als Oberarzt oder Vorgesetzter. Also ich versuche schon, mich wirklich für das Personal einzusetzen und dass wir wirklich so ein Teamgefühl sind. Vielleicht so als Beispiel, unsere Normalstation war praktisch das ganze Pflegeteam zwangsausgelagert auf Corona-Station. Und als wir dann wieder aufgemacht haben, gab es erstmal eine große von mir organisierte Pizza-Party, einfach um dieses Gemeinschaftsgefühl, Mensch, wir sind wieder zusammen und weiter ein Team, ja, wieder aufleben zu lassen.
Ja, super. Also das ist natürlich was, glaube ich, insgesamt wichtig ist, dass man das verstärkt und auch schärft. Ja, ich meine, wir haben ja in der Nephrologie, muss man sagen, schon gewisse Nachwuchssorgen, ehrlicherweise gesagt. Deswegen ist das auch besonders wichtig. Und vielleicht auch dein Blick mal so ein bisschen in die Zukunft, wenn wir zusammen mal in die nächsten 10 Jahre gucken, was wäre denn dein Wunsch für die Entwicklung in der Nephrologie? Was sind so ein, zwei Punkte, wo du sagst, das sollte sich oder das entwickelt sich hoffentlich gravierend anders, als wir es heute sehen?
Ja, ich bin natürlich so ein bisschen genetisch grundgeprägt, auch in meiner Ausbildung. Also ich glaube schon, dass was die Nephrologie noch ein Stückchen verschlafen hat, ist die wirklich personalisierte Medizin, die ja in den anderen inneren Fachrichtungen schon ganz anders angekommen ist. Und bei mir ist halt personalisierte Medizin Frühprävention, also Früherkennung von Erkrankungen. Ganz bestimmt gehört dazu das ganze Gene-Editing und genmodifizierende Therapieverfahren, die ja eigentlich schon fast kein Wunsch mehr sind, sondern die kommen für viele Nierenerkrankungen. Wir haben es nur noch selber noch nicht so ganz wahrgenommen als Nephrologie. Also eine Nierenbiopsie mit ehemals destruktiver Histologie, das ist gestern, und Next Generation Sequencing, Frühdiagnose durch Biomarker und wenn eine Nierenbiopsie, dann natürlich mit genetischem Profil und personalisierten Therapieansprechen, das sich daraus ablesen lässt. Das wird das kommende Jahrzehnt sein und ich glaube, das ist mehr als nur ein Wunsch, sondern das muss und wird kommen.
Das ist auf alle Fälle ein guter Ausblick, sehr positiver und mit großen Chancen für unsere Patienten. Was wir natürlich immer noch wissen wollen, mit welchen schönen Sachen vertreiben Sie sich denn Ihre Freizeit?
Ja, ich habe ja in andere Podcasts reingehört und habe da auch schon vieles gelernt. meine Familie ist eine super Rückgrat. Also ohne meine Frau und meine Töchter hätte ich mit Sicherheit manch ein berufliches Problem nicht so durchgestanden. Ich schnippel an einer 100 Jahre alten Weinrebe, die bei uns im Garten wächst, sehr gerne herum, wohne im schönen alten Haus, in das ich sehr gerne die Lehmwände Löcher reinbohre. Das macht mir Spaß, wenn es auch doch reichlich Schmutz erzeugt. Und ich gehe mit meiner Frau seit über 10 Jahren jede Woche fest zum Tanzen. Das ist ein nettes Trüppchen voller netter Leute, die sich logischerweise, sonst würden sie nicht zusammen tanzen, gut verstehen. Und oft wird auch nach dem Tanzen gefeiert. Und sportlich gesehen spiele ich weiterhin tapfer in der Mannschaft Tennis hier in Göttingen. Also eine Herren-50-Mannschaft, die ziemlich weit oben in Niedersachsen spielt. Da nimmt keiner Rücksicht darauf, ob ich jetzt fehlende Spielpraxis habe oder zu viel Arbeit. Ich muss ja trotzdem laufen und das ist eigentlich ein schöner Ausgleich, weil man so akzeptiert wird, wie man ist mit seinen Stärken und wahrscheinlich auch mehr Schwächen mittlerweile beim Tennis.
Ja, da sind Sie auch in Ihrer Freizeit sehr aktiv. Mit dem Alport-Syndrom verbinden wir ja meist die fortschreitende nephritische Nierenerkrankung gepaart mit einer Innenohrschwerhörigkeit. Andere Zeichen wie Katarakt und Lenticonus anterior sind ja eher seltener. Wie würden Sie unseren ZuhörerInnen das Alport-Syndrom beschreiben?
Ja, ich glaube, ich beschreibe das am besten so, wie wir das den Kindern und den Eltern in der Early Protect Alport-Studie beschrieben haben. Also wenn man sich das jetzt als banales mechanisches Problem vorstellt, dieses Typ-4-Kollagen, das beim Alport-Syndrom betroffen ist, das wird an Auge, Innenohr und der glomerulären Basalmembran gebraucht, weil das besonders mechanisch stabil ist. Das kann man biochemisch erklären, aber beschränken wir uns doch darauf, das muss besonders mechanisch stabil sein, was bei 150 Liter Primärhandbildung, was da durchfiltriert wird, ja logisch ist. Und dementsprechend ist praktisch diese leicht vorgeschädigte, zu weiche glomeruläre Basalmembran das eigentliche Problem, das über die Jahrzehnte hinweg zur Nierenfibrose führt. Man wird nicht krank geboren, sondern es entwickelt sich erst nach der Geburt. Also eine genetische frühe Diagnose ermöglicht auch eine präemptive Therapie, die praktisch vor Ausbruch der Nierenfibrose schon begonnen werden kann. Und so war das auch früher in meinen IP-Zeiten da in der Loschke-Straße in Erlangen. Da, wenn ich ein Patient, Kind neu diagnostiziert hatte, dann haben die anderen Ärzte gesagt, ja, Pech gehabt, liebe Kinder, liebe Familien, wir sehen uns in 10 oder 15 Jahren eine Dialyse wieder, da kann man jetzt nichts machen. Und mittlerweile haben sich ja die Prognose- und Therapiemöglichkeiten so fundamental geändert. Und ja, wahrscheinlich habt ihr mich ja deshalb zum Podcast eingeladen, weil sich das so geändert hat.
Ja, also eine ganz wichtige Schnittstelle für die Mechanik im Glomerulum, die da betroffen ist. Und wenn ich so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen habe, dann schwingt ja auch da schon mit eigentlich die Frage, muss ich nicht, sagen wir mal, schon ein sehr frühes Screening, am besten sogar bei allen Neugeborenen machen, um so eine Erkrankung dann nicht zu verpassen und erst nach 10 oder 15 Jahren drauf zu stoßen, wenn es dann mal eine Neumutation gibt?
Ja, absolut richtig. Also wenn wir jetzt im Morbus Fabry-Bereich unterwegs wären, eine sehr teure Erkrankung, dann gäbe es zum Beispiel in Amerika, gibt es schon praktisch Neugeborenen-Screening in einigen Bundesstaaten. Das würde man sich wünschen. Wir haben ja in Deutschland bei der U8, also mit Kindern 4 bis 5 Jahre, das erste Mal Urinscreen auf eine Mikrohämaturie. Und wenn man die berücksichtigt, persistierende Mikrohämaturie ist sehr häufig die Frühform des Alport-Syndroms. Das sind wir aber gerade dabei, in Deutschland wirklich zu verbessern, falls die Frage jetzt darauf hinauszielt. Also wir schreiben eine S3-Leitlinie, also wirklich auch S3-Leitlinie mit hohem wissenschaftlichen Hintergrund, wie man bei Kindern und jungen Erwachsenen mit einer persistierenden Hämaturie, wie man die abzuklären hat, wie man sie abklären sollte auf eine Frühform von chronischen Nierenerkrankungen, damit uns nicht diese Kinder und jungen Erwachsenen durch die Lappen gehen. Ein gewaltiges Problem ist, dass wir mittlerweile, ich würde sagen, ungefähr ein Drittel der Alport-Patienten im jungen Erwachsenenalter erst sehen mit einem erhöhten Kreatinin. Das war ein Standard in der Ambulanz, erhöhten Kreatinin. Seit 15 Jahren bekannterweise eine Mikrohämaturie und eine Proteinurie seit 10 Jahren und keiner hat sich was dabei gedacht. Wenn der Patient Glück hat, hat wenigstens der HNO-Arzt gesagt, Mensch, eine Hämaturie und Innenohrschwierigkeit, das könnte doch auch Alport sein. Also da, glaube ich, wird unsere Leitlinie hoffentlich einiges verbessern und der Podcast ja auch.
Ja, sehr gut. Sie würden also sagen, der erwachsene Alport-Patient, den gibt es auch noch. Die werden nicht alle vorher weggefangen, weil es eben noch kein standardisiertes Vorgehen gab. Und der stellt sich dann so mit mittelgradig eingeschränkter Nierenfunktion und eben einer Proteinurie und einer Hämaturie vor. Oder wie kommt der zu mir an die Ambulanz und ja, wann muss ich immer dran denken?
Also wenn man jetzt bei den Kindernephrologen sieht, also wenn ein Kind auffällig wird, wird es kindernephrologisch sehr zuverlässig diagnostiziert. Also diese Drittel, die nicht erkannt werden, das liegt nicht an der hiesigen Kindernephrologie, sondern tatsächlich an dem fehlenden Bewusstsein in der Allgemeinmedizin oder bei dem normalen Kinderarzt. Letztlich genetisch, wissenschaftlich gesehen, jeder Hundertste von uns, also 1% der Gesamtbevölkerung, hat ein heterozygotes Alport-Risikogen in sich. Nun sind die ja nicht alle so krank, dass die alle zum Nephrologen müssen, aber jeder Hundertste von uns hat eine persistierende Mikrohämaturie und sollte zumindest gescreent werden, ob er fortschreiten kann. Also rein statistisch gesehen, auf jeden IgA-Nephritis-Patienten, den ihr seht, kommt so in der nächsten Wahrscheinlichkeit ein Alport-Patient und nicht eine membranöse und eine membranoproliferative Glomerulonephritis oder eine FSGS. Also letztlich ist das ein Spektrum von Erkrankungen. Und man kann nicht davon ausgehen, dass man so das klassische Vollbild mit Lentikonus und Innenohrschwerhörigkeit und einer großen Proteinurie sieht. Man sollte sie ja vorher schon geschnappt haben, die Patienten, und behandelt haben. Und B ist das Spektrum eben auch so, dass es leichtere Erkrankungen gibt.
Darf ich nochmal schnell einhaken an der Stelle? Da würde jetzt ganz viel Genetik ja eine Rolle spielen. Also du hast ja einen guten Blick in die Pädiatrie an dieser Stelle. Wie hoch ist sozusagen der Anteil von Kindern, die heute schon eine genetische Diagnostik bekommen, wenn sie eine Nierenerkrankung haben?
Also in der Kindernephrologie hat praktisch die Genetik die Nierenbiopsie abgelöst, nicht? Also die Kindernephrologen, ich bin ja selber kein Kindernephrologe, haben mir das tatsächlich so erklärt, dass man bis auf wenige ganz klar proteinurische Nierenerkrankungen, die so Richtung Lupus oder Systemerkrankungen gehen, die werden natürlich biopsiert. Aber der große Rest, also die große Mehrzahl, wird tatsächlich genetisch gescreent. Das sind nicht nur die Alport-Gene, aber die Alport-Gene sind wieder die mit Abstand wahrscheinlichste Ursache. Und damit sind uns die Kindernephrologen ein gutes Stückchen voraus. Wenn man jetzt sagt, was unterscheidet denn einen 10-jährigen Alport-Patienten von einem 25-jährigen? Ja, nur, dass der 25-Jährige ein paar Jahre älter ist, aber je nach Gendefekt kann er genauso Alport-Syndrom haben wie ein 10-Jähriger. Also man sollte eigentlich junge Erwachsene, und da würde ich sagen, so bis im Alter von 40, sollte man primär dann, wenn man eine chronische Nierenerkrankung vermutet, auch genetisch untersuchen.
Okay, das beantwortet schon die nächste Frage, die ich eigentlich stellen wollte, weil wenn man das jetzt mal alles so zusammennimmt, dann ist es ja tatsächlich so, dass der Blickwinkel zwischen pädiatrischer Nephrologie und der Erwachsenennephrologie ja nun mal ein ganz anderer ist. In der Erwachsenennephrologie bemisst man ja viel, viel mehr sozusagen das Ausmaß der Diagnostikintensität daran, ob ich dem Patienten, sag mal, entweder ganz entscheidende prognostische oder natürlich therapeutische Optionen zur Verfügung stellen kann. Und dann mache ich gegebenenfalls eine Nierenbiopsie. Und wir haben ja ganz, ganz oft, muss man sagen, schon die Situation, dass wir genau das nicht tun und beobachten. Und da stellt man sich natürlich die Frage, und das hast du jetzt schon angedeutet, dann müsste ich ja jetzt konsequenterweise eigentlich sagen, wenn ich jemanden wirklich mit einer Mikrohämaturie, mit einer leichten Proteinurie habe und sage, den muss ich jetzt nicht biopsieren, weil ich ihm vielleicht keine Therapie anbieten kann, wäre es dann nicht an der Stelle schon der richtige Weg, dem die Genetik anzubieten?
Also ich sag mal, in 5 Jahren wird das so sein. Also man weiß von zum Beispiel japanischen Schulkindern, die eine Mikrohämaturie haben, die dann recht aggressiv biopsiert wurden. Wenn man dann auf einmal retrospektiv eine Familienanamnese macht, ist dann doch Mama oder Papa mit einer Mikrohämaturie. Und dann ist das eben schon bei 50% Wahrscheinlichkeit, dass ein Alport-Syndrom vorliegt. Nochmals, es ist ja ein Spektrum von Erkrankungen. Also nicht alle kommen an die Dialyse, aber alle verdienen es, frühzeitig erkannt zu werden, um ja, gegebenenfalls ja mit relativ banalen Mitteln von einer chronischen Niereninsuffizienz ferngehalten zu werden.
Ja, total spannend, was da für Erkenntnisse für uns erwachsene Nephrologen da gewonnen werden, und wir werden wahrscheinlich ganz anders arbeiten in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Es gab ja so eine große Kohortenanalyse, wo man gesehen hat, dass doch viel häufiger genetisch relevante Mutationen vorlagen bei Patienten, die wir entweder gar nicht diagnostiziert hatten, nicht wussten, was die renale Grunderkrankung ist, oder eben anderweitig eingeordnet hätten. Also finde ich sehr, sehr spannend, was da momentan noch passiert. Und es gibt ja eben 3 hereditäre Alport-Formen und ca. 10-15% Neumutationen im Typ-4-Kollagen. Bisher sind ja ca. 300 Mutationen in diesen Genen entdeckt worden. Muss man unter diesen Gesichtspunkten eben vielleicht nicht sehr stark von einer syndromalen Erscheinungsform mit dem Ursprung an verschiedenen Stellen und mit einem variablen Verlauf ausgehen, aber eben mit derselben Endstrecke. Also vielleicht ähnlich wie bei einer FSGS, wenn man doch so viele Mutationen findet, die dann aber immer wieder zum gleichen Gen führen, dass es nicht eine Erkrankung ist, sondern doch eben einfach wirklich eine syndromale Erscheinungsform.
Genau. Absolut korrekt. Also klinische Erfahrung zeigt, Alport ist ein Spektrum, das von familiärer benigner Hämaturie reicht bis zur frühen Dialyse. Also als Beispiel eine heterozygote, autosomale junge Dame mit einem Body-Mass-Index von über 35, die ich sehe, die hat ein nephrotisches Syndrom und eine FSGS, nierenbioptisch. Und wenn sie einen Body-Mass-Index von 20 hätte, hätte sie noch nicht mal eine Proteinurie. Nicht? Also es sind einfach zusätzliche Risikofaktoren, die damit eine Rolle spielen. Und das wird, glaube ich, noch ein paar Jahre dauern, bis wir das mit diesem Spektrum an, das ist ein Alport-Risiko-Gen, und das kann sich eben die nächsten 30, 40, 50 Jahre auswirken, bis wir das wirklich verstanden und gelernt haben. Also nochmals, nur weil jeder Hundertste von uns so ein Risikogen trägt, sind wir ja jetzt nicht alle an der Dialyse. Aber wer denkt denn schon beim 30-Jährigen mit einer nierenbioptisch gesicherten schweren FSGS an Alport? Ich tue das, weil das ist die häufigste Ursache, nicht? Von FSGS. Und jetzt stellt man sich mal vor, der ist kurz vor der Dialyse, wird schon über Lebensspende und Transplantation nachgedacht. Rekurrenz von Alport gleich null nach, Nierentransplantation. Also sprich, das hat ja auch auf der Nierentransplantationswarteliste, das sind Daten von Jan Halbritter, ja eine super Auswirkung, dann selbst da noch eine genetische Diagnose zu versuchen von der Rekurrenz der Erkrankung. Dem jungen Mann kann man dann die hochdosierte Immunsuppression ersparen und Cyclosporin ersparen, weil Alport-Syndrom wird darauf nicht ansprechen oder sogar noch schlechter werden. Also es lohnt sich dann wahrscheinlich wirklich bei jungen Menschen, das um eine genetische Versuch der Diagnose zu ergänzen. Oder andersrum, das sind jetzt Worte von Kerstin Amann. Ich glaube nicht, dass man eine FLS bei jemandem, der unter 40 Jahre ist, diagnostizieren kann, nierenhistologisch, ohne das mit einer genetischen Diagnostik zu untermauern.
Das ist genau der Gedanke, den ich gerade hatte, Kerstin Amann, weil mir nämlich gerade auch so nochmal bewusst wird, wie oft ich in der jüngeren Vergangenheit in histologischen Befunden eben auch die Suggestion lese, dass das auch assoziiert ist mit einer gewissen assoziiert sein könnte mit einer Typ-4-Kollagen-Erkrankung. Also Kerstin beschreibt das und in den Befunden finde ich schon relativ oft und das zeigt auch, dass da auch in den Köpfen sozusagen was passiert ist. Vielleicht nochmal ganz kurz, es hat ja vor wenigen Jahren quasi eine neue Klassifikation auch des Alports gegeben. Da tauchen ja plötzlich im gleichen Kontext auch diese früher so als Kolibri betrachteten Bilder des Syndroms der dünnen Basalmembranen auf. Vielleicht könntest du das nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so in Kontext drücken, wie das miteinander zu tun hat und was vom einen zum anderen für Schritte vielleicht dann auch gehen müssen.
Also der Kontext ist letztlich von der Pathophysiologie her relativ einfach. Wenn man eine Maus, autosomal heterozygot, Niere biopsiert bzw. die Niere anschaut, hat sie eine dünne Basalmembran. Und das gilt genauso beim Menschen. Und wenn zweimal dünne Basalmembran zu kommen, sich kreuzen, kommt unten Alport-Syndrom raus. Also wir wissen mittlerweile, dass also weit über 90% der dünnen Basalmembran auf heterozygote Alport-Formkreis zurückfällt. Das, was wir so klassisch Alport-Syndrom kennen, also der Junge mit 10 Jahren, der fängt eben an mit der dünnen Basalmembran und die wird im Laufe der Jahre immer dicker und aufgesplitterter. Also dünne Basalmembran ist praktisch Frühform oder die nicht so schwere Form des Alport-Syndroms. Und letztlich haben wir das tatsächlich jetzt auch in den Textbüchern ganz bewusst so umgeschrieben, aufgrund der Patientengruppen, die sich das so gewünscht haben, weil die Mütter waren es leid, praktisch Jahrzehnte zu hören, ja, ihr habt ja nur heterozygot Alport-Syndrom, ihr seid ja nur Überträger und ihr habt nur eure dünne Basalmembran. Und wenn die Mütter dann eine Niere spenden wollten an ihren Sohn, wurde denen gesagt, ja, nee, jetzt mit ihrer GFR von 40 können sie doch nicht eine Niere spenden. Aber diese GFR von 40 hätte man verhindern können, wenn man die 20 oder 25 Jahre früher mit dem ACM behandelt hätte.
Ja, das...
Also dünne Basalmembran ist gleich Alport-Syndrom, nicht so schwer, aber verdient den Nephrologen.
Ja, da gibt es ja mehrere Sachen, wo die Frauen einfach nur als Konduktorinnen gehandelt werden und einfach nicht nur Konduktorinnen sind, sondern halt auch eine Krankheitsrelevanz haben in ihren Erscheinungsformen. Gibt es auch in den USA eine Vereinigung Remember the Girls. Das finde ich ganz wichtig, darauf einzugehen, dass diese Frauen über 40, über 50 halt auch doch eine relevante Krankheitslast haben. Jetzt wollen wir aber natürlich noch mal ein bisschen auf die Kinder eingehen und auf ihre großartige Early Protect Alport-Studie. Können Sie uns erzählen, wie Sie denn auf diese Studie gekommen sind, wie die Studie designt ist und welche Ergebnisse Sie herausbekommen haben?
Ja, sehr, sehr gerne. Noch so ein kleiner Nachschlag bezüglich Kinder und dünne Basalmembran. Also es muss, glaube ich, jedem klar sein, ihr habt wahrscheinlich mehr Rentner mit einer dünnen Basalmembran an der Dialyse als junge Patienten mit Alport-Syndrom an der Dialyse. Also sprich, das ist ein relevantes Problem im Großmutter-Großvater-Bereich. Jetzt kommen wir wieder zu den Kindern. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Genetik mittlerweile in der Kindernephrologie die Nierenbiopsie abgelöst hat. Also man hat beim Alport-Syndrom die Chance auf eine frühe Diagnostik. Praktisch man kann Jahrzehnte vorhersagen, wie der Verlauf sein wird. Und damit kann man die Kinder ja wirklich in so einem oligosymptomatischen Stadium, wo die nur eine Mikrohämaturie haben, noch nicht mal eine Mikroalbuminurie, herauspicken. Und das war eben der Sinn und Zweck für diese Early Protect Alport-Studie. Also wir wollten da mit einem sicheren Medikament, also das war der erste primäre Endpunkt, ist Ramipril sicher, wenn man es so früh einsetzt? Und mit dem zweiten Hintergrund, ist es auch so früh schon effektiv, in diese klinische Studie reingehen. Und die Rationale dafür ist in Köln tatsächlich im Tierstall entstanden, weil die Alport-Maus, umso früher sie behandelt wird, umso weiter ließ sich das Nierenversagen herauszögern. Also uns war eigentlich klar, dass wenn man das vom Mausmodell so in den Menschen übersetzen kann, braucht es diese Studie, weil es eben heißt, dass die Kinder in einem sehr, sehr frühen Krankheitsstadium behandelt werden. Sprich, ohne Genetik geht es im kindernephrologischen Bereich nicht. Und wenn man jetzt so ein Kind herauspickt, heißt das ja auch, dass die ganze Familie mit untersucht werden kann. Also manch eine Tante profitiert davon. Genetik heißt dann auch, dass wir mittlerweile von der Art des Gendefektes auch die Prognose vorhersagen können. Also es sind Daten, die gibt es aus Europa, aus China und aus Japan. Der Gentyp, also eine Missense-Mutation, leichter Gendefekt, verglichen mit Nonsense, also schweren Gendefekten, heißt ein völlig anderer klinischer Verlauf, heißt aber auch ein anderes Therapieansprechen auf den ACE-Hämmer. Also dementsprechend, also es war eigentlich logisch, folgerichtig, dass wir diese Early Protect Alport-Studie geplant haben.
Vielleicht nochmal aufs Design zu kommen. Ihr hattet dann Währung gegen Placebo verglichen, also randomisiert und wie lange nachbeobachtet, um den Effekt dann auch sehen zu können?
Also tatsächlich ein bisschen verrückter Plan. Wir haben bis zu 6 Jahre Kinder Placebo gegen Ramipril randomisiert, hatten aber aus ethischen Gründen eben auch einen offenen Arm dabei. Also die Eltern, wo der Bruder bereits an der Dialyse ist. Nicht? Die Eltern sind schwierig davon zu überzeugen, bei dem Kind jetzt zu warten, ob das Placebo war oder Ramipril. Also die haben sich dann oft auch mal geweigert, sich randomisieren zu lassen. Und das war eben dann der offene Arm. Die wurden bis zu 6 Jahre behandelt und letztlich der Hauptschwerpunkt war in den unerwünschten Ereignissen und in den Progress. Der Progress wurde berechnet mit Verdopplung der Mikroalbuminurie bzw. Verdreifachung.
Und jetzt haben Sie da ja großartige Ergebnisse erzielt. Können Sie uns das nochmal in Zahlen nennen, die Risikoreduktion für den deutlichen Progress?
Ja, das hört sich jetzt ein bisschen toller an, als es eigentlich de facto ist. Also rein statistisch, also die Progressreduktion ist so, dass wir die Wahrscheinlichkeit fortzuschreiten halbiert haben. Das hatten wir auch vorher so aus unserem Register herausgerechnet. Die Daten sind aber streng genommen statistisch nicht signifikant, weil uns die Patientenzahl dazu nicht ausgereicht hat. Da reden wir uns, glaube ich, völlig zu Recht heraus, dass statistisch signifikant ja nicht klinisch irrelevant heißt. Und wir in unseren Registerdaten, die 2012 veröffentlicht worden sind, an einer viel größeren Patientenzahl mit dem Endpunkt Dialyse ja schon zeigen konnten, wenn die Kinder, jungen Erwachsenen eine Proteinurie haben, profitieren sie so, dass sie 18 Jahre im Median später an die Dialyse kommen. Also letztlich zielte jetzt diese Studie in diesem ganz frühen Krankheitsstadium gar nicht mehr so sehr auf den Progress, sondern wir wollten Effekt zeigen, den können wir zeigen. Und das absolut Wichtigste war da, Ramipril ist sicher. Also es ist kein Kind zu Schaden gekommen mit einer Hyperkaliämie, mit einem Kreislaufkollaps oder mit einer allergischen Reaktion oder was auch immer.
Ja, das ist super und unheimlich wichtig. Und ich meine, das ist auch ein Medikament, das kennen viele, die wissen, wie es eingesetzt wird. Und wenn man jetzt bewiesen hat, dass es für Kinder sicher ist, ist das eine großartige Behandlungsoption. Ich meine, Sie sehen ja auch öfter so Alport-Familien, wo eine Mutter mit ihrem asymptomatischen Neugeborenen vielleicht schon kommt. Wenn Sie das da jetzt nochmal einordnen, ab wann empfehlen Sie den Eltern bei einem Kind, also wenn Sie da eine genetische Analyse gemacht haben, die Therapie zu starten, wenn das noch völlig asymptomatisch ist? Ab welchem Alter fängt man da an? Welche Kriterien sollte man da anwenden?
Also auch da kindernephrologisch, es muss ein Kindernephrologe betreuen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung. Und es muss eine klare genetische Diagnose geben. Und wenn ein klassisches Alport-Syndrom vorliegt, also der junge Mann X-chromosomal, der würde mit dem Alter ab 2 Jahren im Stadium der isolierten Mikrohämaturie bereits behandelt werden. Da hat Deutschland eine sehr hohe Qualität und Vorreiterrolle. Also die Kindernephrologie ist in Deutschland da, glaube ich, sehr gut organisiert und mit regelmäßigen Treffen auch informiert. Und alle haben ja auch an dieser Early Protect-Studie in Deutschland teilgenommen. Das heißt, dass wir in Deutschland tatsächlich eine Welle an fast noch nierengesunden Kindern vor uns herschieben. Und es gibt Kinder, die mit einer isolierten Mikroalbuminurie in den Erwachsenenbereich kommen, in einem Alter eine isolierte Mikroalbuminurie haben, wo ihr Onkel bereits an der Dialyse war. Heißt jetzt für uns Erwachsenen-Nephrologen tatsächlich, also wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir fast noch nierengesunde, ja, junge Erwachsene von den Kindernephrologen übergeben bekommen. Und ich habe anekdotische Berichte, dass tatsächlich der ein oder andere Nephrologe hier den ACM wieder absetzen wollte, weil er dem jungen Mann erklären wollte, er ist ja noch zu gesund, um ein ACM zu nehmen. Natürlich genau das Gegenteil der Fall. Er ist noch so gesund, weil er ihn eben schon seit 10, 15 Jahren nimmt.
Vielleicht kannst du da, Oliver, nochmal ergänzen. Wirkmechanismus, ja. Also ich wiederhole ja das Thema ACE-Hämmer und RAS-Blockade selber auch immer gebetsmühlenartig, aber du hast ja sehr viel auch im Mausmodell gearbeitet. Wie wirkt der ACE-Hämmer? Ist das reine Mechanik? Und dann würde das ja zeigen, wie relevant diese Drucksituation im Glomerulus ist, oder spielen aus deiner Sicht auch noch andere Mechanismen da eine Rolle für die Protektion?
Also mit Sicherheit spielen auch andere Mechanismen da eine Rolle. Also ich beantworte die Frage immer so alle 5 Jahre wieder anders. 1999, mein DFG-Antrag, ich möchte das machen, wurde als, es ist völlig unwissenschaftlich abgelehnt, also praktisch völlig unwissenschaftlich zu meinen, eine genetische Erkrankung bei einer Maus mit einem ACE-Hämmer behandeln zu können. In der Maus verzögern wir das Nierenversagen um 100%, also wir verdoppeln die Lebensspanne. Das geht nicht mit anderen Blutdrucksenkern, also es ist nicht rein der Filtrationsdruck, das geht auch nicht so gut mit dem AT1-Antagonist. Also es kommt noch eine zusätzliche Komponente dazu, und das ist, denke ich mal, hauptsächlich das lokale Angiotensinsystem, das Podozyten. Also Podozyt ist praktisch die Schaltzelle, die beim Alport-Syndrom betroffen ist, weil der Podozyt praktisch die Alport-Kollagene produziert. Und der Podozyt regelt seinen Stoffwechsel so runter. Er beruhigt sich so, dass er eben nicht mehr das Narbenkollagen produziert und sich die Niere selber dann in die Nierenfibrose repariert. Und ich glaube auch, dass der Podozyt durch ein ACE-Hämmer deutlich weniger Chemokine ausschüttet, also proinflammatorisch, profibrotische Chemokine, werden nicht mehr so ausgeschüttet, die dann tubulär reabsorbiert werden und zu der tubulointerstitiellen Fibrose führen. Also ACE-Hämmer ist nicht nur die Blutdrucksenkung. Die Kinder haben in Early Protect Alport im Mittel eine GFR von 125 gehabt. Die waren im Mittel völlig normotensiv. Die sind überhaupt nicht mit dem Blutdruck abgefallen im Mittel. Also sprich, das war so früh nicht ein Blutdruckeffekt.
Jetzt würde man ja, wenn man jetzt so in die Literatur guckt und das, was gerade, sagen wir mal, en vogue ist, dann würde man ja schon, und das klingt auch oft so an, dazu neigen zu sagen, naja, was wollt ihr mit eurem althergebrachten ACE-Hämmer? Gebt mir doch einen SGLT2-Hämmer, die sind sowieso bei chronischer Nierenerkrankung viel wirkungsvoller. Da haben wir ganz tolle Daten. Was würdest du denen denn entgegnen? Ist das für dich komplementär? Ist das was man wirklich ersetzen kann? Oder würdest du sagen, lass mal mit großer Vorsicht, da lasst bei den Alport-Leuten bitte erstmal die Finger davon, weil der Mechanismus oder die Daten sind da noch nicht vorhanden?
Boah, eine schwierige Frage. Also glücklicherweise sind ja die großen Studien, also DAPA-CKD, EMPA-Kidney, on top auf ACE, also on top auf RAS-Blockade gemacht. Also sprich, der ACE-Hämmer wird immer Standard of Care sein und bleiben und es wird SGLT2 obendrauf gesetzt werden, hoffentlich auch bei anderen Nierenerkrankungen. Nun ist es dadurch, dass der SGLT2-Inhibitor ja den Filtrationsdruck weiter senkt, unglaublich wissenschaftlich sinnvoll zu meinen, dass das die Therapieergänzung beim Alport-Syndrom ist. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir da eigentlich das Potenzial haben, dass die Hälfte unserer klassischen Alport-Patienten, nämlich die Hälfte, die diese leichteren Gendefekte haben, also diese Missense-Mutationen, die müssen gar nicht mehr an die Dialyse, wenn wir die frühzeitig packen, mit dem ACE-Hämmer vorbehandeln und dann SGLT2-Inhibitor obendrauf geben. Nur das müssen wir erstmal wirklich wissenschaftlich beweisen. Also in DAPA-CKD waren 6 Alport-Patienten, in EMPA-Kidney waren wahrscheinlich auch nicht viel mehr. Rein rechnerisch waren das über 100 Alport-Patienten, die waren nur nicht als Alport-Patienten diagnostiziert, sondern als andere chronische GN. Wir sind natürlich jetzt wieder im kindernephrologischen Bereich, nicht? Also wenn, dann macht es ja Sinn, bei einer GFR vielleicht, die noch normal ist oder eben um die 90 ist, schon einzusteigen. Und DAPA-CKD war im Mittel, glaube ich, GFR bei Beginn so bei 42, 45, nicht? Also ein ganz anderer Krankheitsbereich, was ja für eine Zulassungsstudie auch schon okay ist. Nun würde man jetzt aber beim jungen Erwachsenen mit Alport-Syndrom nicht warten, bis die GFR bei unter 50 ist und sagen, ja, jetzt können wir jetzt auch einen SGLT2-Inhibitor dazugeben. Also sprich, das müssen wir erst zeigen. Nun ist es leider so, dass das wissenschaftlich nicht von den Firmen gezeigt werden wird. Also die Herstellerfirmen einschließlich der EMA. Also die EMA hat da ein Freibrief erteilt, dass es keine kindernephrologische Studie geben muss zu SGLT2-Inhibitoren. Und die Firmen haben, schätze ich mal, auch also ein hohes wissenschaftliches Interesse daran, aber ein marktwirtschaftliches Interesse ist eben nicht zu tun, weil die Evidenzlage bei den Patienten, die eben das Geld bringen, nämlich die Erwachsenen mit CKD, die ist so gut, warum jetzt mit einer kindernephrologischen Studie praktisch diese Evidenzlage gegebenenfalls noch zu gefährden. Auch da sind wir in der gleichen Situation wie damals mit dem ACE-Hämmer und mit dem Ramipril. Wir hoffen auf eine öffentliche Förderung aus Bundesmitteln. Die Entscheidung dazu fällt im März diesen Jahres. Also ihr könnt mir gerne alle die Daumen drücken, dass es diese Studie geben wird, die, glaube ich, unglaublich wichtig ist, also nicht für das Alport-Syndrom nur, sondern für die Frühprävention. Nicht? Also ist doch dann wurscht, wenn ich mit einer GFR von 90 eine andere Nierenerkrankung habe. Wenn es beim Alport-Syndrom gut wirkt, wird es bei anderen chronischen Nierenerkrankungen natürlich auch in diesem frühen Bereich sehr gut wirken.
Ja, da drücken wir die Daumen und es wird bestimmt viele Fragen klären, die wir jetzt, also worüber wir uns jetzt den Kopf zerbrechen und da dann vielleicht Antworten bekommen. Und hoffentlich sehen die zuständigen Behörden das dann auch so, dass das darüber hinaus Effekte und Relevanz hat. Jetzt haben wir natürlich noch eine Substanzklasse, die wir oben drauf geben könnten, das altbekannte Spironolacton und jetzt eben auch, wenn wir so an Fibrosehemmung denken würden, Finerenon. Was sagen Sie denn zu der Klasse der MRAs hinsichtlich des Alport-Syndroms?
Eine mindestens genauso coole Frage. Also Spironolacton wird tatsächlich in Amerika im kindernephrologischen Bereich bei Alport-Syndrom angewendet, weil gerade die Kinder offensichtlich so ein Aldosteron-Escape haben. Nur Spironolacton macht dann doch ganz schön Nebenwirkungen. Im Mausmodell Spironolacton on top auf ACE-Hämmer auch effektiv. Und da genau sehe ich die Marktlücke, falls man es so nennen mag, von dem Finerenon einfach als selektiv und mit deutlich weniger Nieren, überhaupt deutlich weniger Nebenwirkungen behaftet. Nun, da muss man tatsächlich, also ziehe ich jetzt ohne einen Conflict of Interest zu haben, wirklich den Hut vor der Firma Bayer. Die Firma Bayer hat nämlich eine kindernephrologische weltweite Studie, die nennt sich Fiona, auf den Weg gebracht, die in den nächsten Jahren genau das untersuchen wird. Nicht spezifisch für das Alport-Syndrom, aber natürlich sind da viele Kinder mit Alport-Syndrom auch mit dabei. Also nochmals Respekt vor der Firma, dass die das angeht. Also diese Frage kann man in 2, 3, 4 Jahren, glaube ich, wissenschaftlich sehr gut beantworten. Mein Personal Best wird sein, denke ich mal, wir werden in 5 Jahren zeigen können, beim Alport-Syndrom sind es eben genau diese 3 Medikamente, die man einsetzt. Nicht? Also ACE-Hämmer vorzugsweise zu dem, also nicht den AT1-Antagonist, sondern wirklich beginnend mit dem ACE-Hämmer, dann SGLT2 plus Finerenon dazu.
Und wenn man jetzt noch weiter in die Zukunft guckt, was ist am Horizont? Glaubst du, dass man irgendwann dann CRISPR-Cas9 einsetzt und die Genetik korrigiert? Oder was ist da dein Long-Term-Outlook sozusagen in die Therapie des Alports?
Also da berate ich ja tatsächlich so einige Firmen mit Verschwiegenheitserklärungen. Wo ich jetzt nicht verschwiegenheitserklärt bin, es gibt Studien bis Phase 2 bereits, die Gendefekte überlesen. Also das kommt jetzt nicht rein vom Alport-Syndrom, aber zum Beispiel bei der zystischen Fibrose gibt es das schon. Und beim Alport-Syndrom wird das in England und Australien gerade in Phase 2 ausgetestet. Wenn man jetzt den Gendefekt überlesen kann, also zum Beispiel ein Exon wird ausgeschnitten und den Geneffekt dadurch leichter machen kann, das ist tatsächlich schon in Phase 2. Und es ist einfach nur logisch, in anderen Kollagenerkrankungen funktioniert das. Warum soll das jetzt bei einer Typ 4 Kollagenerkrankung nicht funktionieren? Den ganzen Gendefekt auszutauschen ist deshalb so schwierig, weil diese blöden Podozyten auf der Nicht-Blutseite sitzen. Also sprich, diese riesigen Alport-Gene wirklich in gesund quasi in den Podozyten reinzubekommen, das ist eine Herausforderung, die seit 20 Jahren schon versucht wird. Also ich glaube, da ist tatsächlich so dieses Gen-Editing die Zukunft, nicht die Genersatztherapie. Aber das ist die nahe Zukunft. Es wird so 10 Jahre dauern und dann haben wir das bewiesen.
Ja, also super spannende Aussichten und auch Wahnsinnseinblicke, Oliver, an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viele spannende Dinge zum Alport-Syndrom gehört und was ich besonders toll finde, auch eigentlich darüber hinaus. Es ist ja tatsächlich eine Mustererkrankung für uns in der Nephrologie. Wir haben, glaube ich, jetzt in den letzten Minuten einiges über das Thema Genetik und die Zukunftsbedeutung gehört, auch vielleicht über den anderen Umgang in der Diagnostik, den wir einschlagen müssen und natürlich auch vielleicht nochmal den besonderen Aspekt, den du ja auch rausgearbeitet hast, dass man eben doch mit konventionellen, in Anführungszeichen, supportiven Medikamenten wirksam sein kann bei einer genetischen Nierenerkrankung, wenn beispielsweise bestimmte mechanistische oder on top eben auch aufsitzende Chemokineffekte dann für die Erkrankung eine Rolle spielen. Also super spannend. Ich glaube, das ist eine extrem tolle Geschichte und wir hoffen, dass du die auch weiterschreiben kannst in den nächsten Jahren. Du bist da die tragende Säule in der Nephrologie für diese Erkrankung und wir bedanken uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich dafür, dass du unser Gast warst und wünschen dir alles Gute und hoffen, dass dieser Podcast ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer findet.
Vielen Dank. Bis bald.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Tschüss.
Bis bald. Tschüss.